Hinführend zum Thema lese ich aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 1, die Verse 1 bis 5. Da steht: Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und die Erde war wüst und leer, und Finsternis war über der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und Gott sprach: Es werde Licht, und es wurde Licht. Und Gott sah das Licht, dass es gut war, und Gott schied das Licht von der Finsternis. Und Gott nannte das Licht Tag, und die Finsternis nannte er Nacht. Und es wurde Abend, und es wurde Morgen, ein Tag. Dann lese ich aus Johannes 1, die Verse 1 bis 5 und den 14. Vers. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe, und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. In ihm war Leben, und das Leben war das Licht der Menschen, und das Licht scheint in der Finsternis. Und die Finsternis hat es nicht erfasst. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Wir wollen uns zum gemeinsamen Gebet erheben. Lieber Vater, an diesem neuen Morgen kommen wir zu dir, sammeln uns zu dir, der du das ganze All geschaffen hast und der du der Schöpfer aller Dinge bist. Und wir kommen zu dir, weil wir dein Reden in unser Leben brauchen. Herr, wie oft ist es so, dass wir in unseren eigenen Gedanken verhaftet sind, in den verschiedenen Überlegungen und subjektiven Wahrnehmungen unseres Seins und immer wieder neu deine Perspektive brauchen auf unser Leben, auf die Welt. Immer wieder herausgenommen werden in deine Sichtweise hinein. Und das mögest du uns heute Morgen schenken. Du mögest zu uns sprechen und unser Herz auftun, dass wir vom Glauben empfangen können, dass du es bist, der zu uns redet. Danke, Herr. Amen.
Guten Morgen. Zwei Vorbemerkungen. Zum einen, ihr wisst, ich hatte vor gut einer Woche einen kleinen operativen Eingriff im Hals-Mund-Bereich. Das ist heute mein erster großer Test, wie gut es wieder ist. Also ich denke, es macht schon noch etwas Schwierigkeiten, wenn ich also an der einen oder anderen Stelle etwas nuschle, undeutlich bin, dann liegt das einfach daran, dass es mir an der Stelle noch nicht ganz so gut geht, und ich bitte euch da um Verständnis, dass ihr das insoweit ertragt. Das Zweite, wir haben im Hauskreis bei uns ja gerade das Thema die Urgeschichte. Und da hatten wir natürlich auch das Thema hier. Und was ich heute vortrage, ist eigentlich in weiten Teilen das, was wir uns dort im Hauskreis gemeinsam erarbeitet haben im Gespräch, im Forschen, in der Bibel. Von daher für die Hauskreisler ist das heute eine Art Wiederholung. Ich hoffe, es freut euch trotzdem, wenn ihr das nochmal so kompakt vor euch seht. Und für die anderen eine Einladung. Ihr könnt auch gerne mal vorbeischauen und sehen, was wir da so gemeinsam im Wort Gottes miteinander erarbeiten. Wie alles anfing vom Chaos zum Kosmos. Das soll die Überschrift heute sein. 1. Mose 1, und ich schiebe noch was vorweg. Ich habe gelitten bei der Ausarbeitung dieser Predigt, richtig gelitten. Denn da steckt so viel drin, so viel, dass ich es schier nicht gepackt habe, immer wieder zu sagen, das schmeiße ich raus und das schmeiße ich raus und das kann man nicht ansprechen und dafür reicht die Zeit nicht. Also seht auch hier mir nach, wenn ihr merkt, wie viel da kompakt kommt, weil ich es einfach nicht geschafft habe, noch mehr rauszuwerfen. Ich habe es einfach nicht gepackt, ja. Also wenn ihr das selber nochmal forscht und nachlest, das ist einfach großartig, was hier alles drinsteckt. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Das ist der erste Satz der Bibel. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Wie ein Hammerschlag steht dieser Satz am Anfang unserer Bibel und am Anfang der Geschichte. Hier fängt alles an, alles. Was für ein heiliger Moment, was für ein atemberaubendes Geschehen. Die Himmel und die Erde treten ins Dasein. Die Geschichte beginnt. Und in der hebräischen Ursprache der Bibel lauten die ersten drei Worte der Bibel Bereshit bara Elohim. Im Anfang schuf Gott. Und so nennen die Juden dieses erste Buch Mose nach diesem ersten Wort doch einfach Bereshit. Im Anfang. Im Anfang schuf Gott. Am Anfang allen Seins steht also nicht ein unpersönliches Nichts, nicht der Zufall, nicht der Urknall, sondern am Anfang steht eine Person, Gott. Diese Welt ist kein Zufallsprodukt, sondern Ergebnis des Schöpferhandelns Gottes, das Produkt der überragenden, planerischen und ordnenden Intelligenz Gottes. Bevor es irgendetwas gab, ist Gott. Außerhalb von Raum und Zeit. Wir leben und denken innerhalb von Raum und Zeit. Gott aber steht über Raum und Zeit. Aber das Großartige ist, er wirkt hinein in Raum und Zeit. Er steht über Raum und Zeit, aber er wirkt hinein in Raum und Zeit. Und weil er über Raum und Zeit steht, deshalb können wir Gott nicht beweisen. Niemals. Jeder Gottesbeweis muss letztlich scheitern. Gott steht über Raum und Zeit und deshalb können wir Gott nicht beweisen. Aber er wirkt hinein in Raum und Zeit. Und deshalb können wir Gott erfahren. Wir können Gott nicht beweisen, aber wir können Gott erfahren. Jeder einzelne von uns kann Gott erfahren. Gott will erfahrbar sein für uns. Gott ist da. Und so hält es auch unser Text hier im 1. Mose 1. Dieser Text beginnt nicht mit einem irgendwie gearteten, komplizierten Gottesbeweis. Gott wird nicht bewiesen, Gott wird vorausgesetzt. Gott ist da. Und das Wichtigste, Gott ist nicht nur da, Gott ist für uns da. Gott ist für uns da. Gott ist nicht mit sich allein geblieben, sondern Gott ist aus sich herausgetreten. Gott tritt aus sich heraus. Und die Schönheit, die Buntfarbigkeit, und die Vielfalt der Schöpfung zeigt uns etwas von der Schönheit, der Buntfarbigkeit und der Vielfältigkeit Gottes. Satan, der Gegenspieler, der versucht immer wieder, uns Gott als kleinlich, eng, grau und langweilig darzustellen. Doch die Vielfalt der aus Gott herausgetretenen Farben, Formen, Gerüche, Wesen, Arten zeigt uns Gott ganz anders. Gott ist groß, Gott ist kreativ, Gott ist buntfarbig, Gott ist schön. Die Bibel sagt, das alles zusammenfassend, Gott ist herrlich, herrlich, fasst das alles zusammen. Gott ist herrlich. Wir sehen aber noch etwas anderes, wenn wir in unsere Welt schauen. Wir sehen Tod, Schmerz, Krankheit, Leid und Sünde, Schuld. Ist Gott da etwas aus dem Ruder gelaufen? Die Bibel sagt, Gott hat nicht aus einer spontanen Idee heraus, aus einer Laune heraus, einfach mal so losgelegt mit der Schöpfung. Nach dem Motto, ach, machen wir einfach mal. Sondern Gott ist wie ein verantwortungsvoller Bauherr, wie ein weitsichtig planender Architekt an sein Schöpfungshandeln herangegangen und er hat dieses vorbereitet. Die Bibel sagt, Gott hat die Kosten überschlagen. Wir lesen das in Lukas 14, 28 bis 30. Da sagt Jesus, wer unter euch, der irgendein Bauvorhaben durchziehen will, der setzt sich nicht vorher hin, überschlägt die Kosten, ob er auch genötigt hat, um das durchzuführen. Damit er nicht am Ende irgendwo in der Mitte abbrechen muss und die anderen lachen ihn aus, weil er nicht hatte, um das auch zu vollenden. Und damit will Jesus eben auch sagen, so hat es doch auch Gott gemacht. Gott hat, bevor er an seine Schöpfung herangegangen ist, die Kosten überschlagen, ob er es auch hat, um es zu vollenden. Und nicht mittendrin, irgendwo, diese Welt, diese Schöpfung, diesen Kosmos als eine Art Bauruine stehen zu lassen. Gott hat die Kosten überschlagen. Und die Bibel sagt weiter, Gott hat eine Bürgschaft eingeholt. Das ist auch faszinierend. Wenn wir heute bauen, wenn wir irgendetwas machen, braucht es immer Sicherheiten. Und wenn man eine Geschäftsidee hat und man möchte ein Geschäft aufmachen, kommt die Bank und sagt, ja, dann bring mir mal einen Bürgen. Bring mir mal einen Bürgen, damit ich weiß, wenn das bei dir ausfällt mit der Forderung, dass ich noch jemand habe, auf den ich zugreifen kann. Ohne Bürgschaft läuft im Bankfinanzwesen oft gar nichts. Ein Bürgen muss her. Und Gott hat für den Ausfall dieser Schöpfung einen Bürgen organisiert. Und die Bibel sagt, er hat sich mit dem Sohn, mit Jesus Christus, vor aller Schöpfung zusammengesetzt. Und dann haben die beiden miteinander geplant und geredet, wie das sein und werden soll mit dieser Schöpfung. Und dann hat der Sohn gesagt, Vater, ich bin bereit. Ich stehe da und bin bereit, als Bürger einzutreten für den Ausfall dieser Schöpfung. Und wir lesen in den Sprüchen, wehe dem, der für einen anderen Bürge geworden ist, denn das letzte Kleid wird man ihm nehmen. Und jetzt seht ans Kreuz, wie hängt Jesus da? Nackt. Das letzte Kleid nehmen sie ihm und spielen darum. Jesus, der Bürge. Vor Grundlegung der Welt, vor allem Schöpfungshandeln, sagt Jesus, ich bin bereit, als Bürger einzutreten. Wir lesen das in Hebräer 7, 22 und in 1. Petrus 1, Vers 20, da lesen wir, dass er als Lamm Gottes, das heißt so schön wörtlich, im Voraus, vor Grundlegung der Welt, bereitgestellt worden ist. Im Voraus, vor Grundlegung der Welt. Und wir lesen als drittes in der Bibel in Epheser 3, Vers 11, dass Gott in Christus, in seinem Sohn, einen Plan gemacht hat. Die Bibel nennt es den Vorsatz der Äonen, einen Vorsatz für die verschiedenen Zeitalter. Wie er das machen will, wie er das alles durchführen will, wie er das alles zum Ziel bringen will, da gibt es einen Plan im Herzen Gottes, einen Vorsatz der Äonen, gefasst in Christus Jesus, seinem Sohn, als dem Bürgen, dem Garanten, dem Durchführen. Und erst jetzt, wo das alles geklärt ist, wo die Kosten überschlagen sind, wo die Bürgschaft da ist, wo das Lamm für die Schuld der Welt im Voraus bereitgestellt ist, wo der Plan da ist, erst jetzt beginnt das Schöpfungshandeln Gottes. Erst jetzt. Nein, Gott ist nichts aus dem Ruder gelaufen. Bevor Gott die Schöpfung ins Dasein rief, hat er jeden Ungehorsam und jeden Eigenweg seiner Geschöpfe in seine Planung aufgenommen und einkalkuliert. Einkalkuliert. Wir haben mal die Gauben bei uns ausbauen lassen. Da kam der Inhaber von der Firma und hat seinen Kostenvoranschlag gemacht. Und dann hat er angefangen und dann stellte sich heraus, da muss noch viel mehr gemacht werden, um das tragfähig zu halten. Der hat angefangen zu schwitzen, der musste irre noch was investieren. Ich konnte ganz ruhig sein, denn der Preis war vereinbart. Aber er hatte sich verkalkuliert. Ich habe ihm später noch ein bisschen sowas gegeben, weil es mir so leid tat, wie er da litt wie Krätze. Aber was ich klar machen möchte, Gott hat sich nicht verkalkuliert. Gott hat alles an Schuld und Eigenweg einkalkuliert in seinen Plan. Es ist alles im Plan bei Gott. Es ist alles im Plan. Wir können nicht mal einen Großflughafen bauen. Aber Gott kann seine Schöpfung koordinieren. Ich sage immer, er, nicht Bär. Das ist das Motto, Gott kann. Und noch etwas hat Gott vor Grundlegung der Welt gemacht. Bevor er losgelegt hat, hat er noch etwas gemacht. Wir lesen davon. In Epheser 1, 4 bis 5. Er hat uns in Christus, wieder in Christus, der Sohn Christus, um den dreht sich alles, der ist Grundlage, Zentrum von allem, Christus. Er hat uns in Christus auserwählt, wann? Vor Grundlegung der Welt und uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst. Also bevor Gott Himmel und Erde erschaffen hat, warst du und ich schon im Herzen Gottes. Lasst euch das mal auf der inneren Zunge zergehen. Bevor Gott irgendetwas erschaffen hat, warst du schon im Herzen Gottes. Da hat er schon an dich gedacht. Das ist unfassbar, unfassbar. Aber wir dürfen es glauben. Und wir dürfen unser Leben und eben auch unsere Heilsgewissheit darauf gründen. Bevor irgendetwas war, hast du schon an mich gedacht, mich erwählt, mich berufen zur Sohnschaft. Unser Heil, unser Leben gründet sich nicht in uns, unserem Glauben, unserer Treue, sondern in ihm, in dem, was er entschieden hat, bevor er diese Welt ins Dasein. Lasst uns von diesem ersten Vers der Bibel, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde, noch eine Linie ins Neue Testament ziehen. Neutestamentlich drückt Paulus diesen Satz, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde, in Kolosser 1, Vers 16 so aus. Denn durch ihn, den Sohn, sind alle Dinge geschaffen worden, die in den Himmeln und die auf der Erde, die Sichtbaren und die Unsichtbaren. Throne, Herrschaften, Fürstentümer, Gewalten, hier werden jetzt die ganzen verschiedenen Hierarchien in der unsichtbaren Welt aufgezählt. Alle Dinge sind durch ihn und für ihn, man könnte auch übersetzen, zu ihm hin, geschaffen. Wir erkennen an diesem Vers dreierlei. Erstens, was Gott tut, das tut er durch den Sohn. Durch ihn hat er alle Dinge erschaffen. Durch den Sohn. Schon der Gottesname Elohim, den wir hier im Alten Testament ja haben, auch in der Schöpfungsgeschichte, Elohim, dieser Gottesname ist insoweit faszinierend, weil es ein Pluralbegriff ist. Elohim steht im Plural. Aber das Verb, das zu Elohim benutzt wird, zum Beispiel Gott schuf, das steht im Singular. Also Gott steht im Plural und das Verb schuf steht im Singular. Wir würden doch sagen, die Götter schaffen und nicht die Götter schuf. Ja, das passt doch nicht zusammen. Aber hier wird deutlich, dass eben Elohim, Plural, schon die Dreieinigkeit Gottes, Vater, Sohn und Heiliger Geist ausdrückt. Aber dass es eben eine Einheit ist, die hier auftritt und nicht verschiedene Götter, das zeigt sich in dem Singular des Verbes, schuf. Also die Trinität Gottes im Plural Elohim und die Einheit Gottes im Singular des Verbes, schuf. Alles, was Gott gemacht hat, hat er durch den Sohn gemacht. Und auch der Heilige Geist war dabei. Er schwebte, brütete, heißt es, über den Wassern. Man könnte vielleicht sagen, Gott ist der Bauherr, Jesus Christus der Architekt und der Heilige Geist der Baumeister. So haben es Arthur Muhl zum Beispiel und die Väter ausgedrückt. Das Zweite, was wir in diesem Vers erkennen, Himmel und Erde umfassen nicht nur die sichtbare Welt, sondern auch die Milliarden von Geisteswesen in der unsichtbaren Welt, in ihren speziellen Hierarchien und Ordnungen. Wieder faszinierend, im Hebräischen steht der Begriff Himmel immer im Plural. Himmel gibt es nicht im Singular einer Einzahl. Himmel gibt es im Hebräischen immer nur im Plural. Und ich denke, dass dieser Begriff Himmel im Hebräischen deshalb immer nur im Plural steht, um die Vielschichtigkeit dieses Begriffes und seiner Lebensräume auszudrücken. Die Himmel. Da gibt es in der sichtbaren und unsichtbaren Welt eine Vielzahl von Lebensräumen. Die Himmel. Und das Dritte, was wir aus Kolosser 1, Vers 16 sehen können, alles Erschaffene, alles, alle Dinge sind nicht nur durch ihn, sondern auch für ihn, ja noch genauer, zu ihm hin erschaffen. Zu ihm hin. Das heißt, alles Erschaffene ist auf die Gemeinschaft mit dem Sohn schöpfungsmäßig, wesensmäßig angelegt. Zu ihm hin. Und wir werden deshalb unsere letzte Befriedigung nie, nie, nie im Bereich des Geschöpflichen finden können. Nicht im Bereich der Dinge und nicht im Bereich der Menschen. Kein Mensch, und sei es der Liebste, und kein Besitz, kann dieses auf ihn hin angelegt sein, in uns ausfüllen. Und der Satz von Augustinus, unser Herz bleibt unruhig in uns, bis es ruht, o Gott, in dir, findet hier seinen Grund. Und deshalb hören wir doch auf, unsere Befriedigung, diese Leere in uns immer wieder mit irgendwas ausfüllen zu wollen. Wir jagen einer Sache nach der anderen hinterher und denken immer, jetzt kriegen wir die Leere weg. Und dann Menschen und Beziehungen, und wenn ich einen Partner hätte und wenn ich das hätte und wenn ich ein Haus hätte und wenn ich mehr Geld hätte. Nein, ihr werdet das alles haben können und die Leere wird bleiben, immer wieder. Weil diese Leere durch nichts auszufüllen ist, als nur durch ihn, weil du auf ihn hin erschaffen bist und auf nichts und niemand hin sonst. Also hört auf zu denken, dass irgendetwas andere diese Leere in euch füllen könnte, und hört auf zu jagen und zu suchen an den Schweinetrögen dieser Welt. Er, nur er, sonst nichts. Kommen wir zum zweiten Vers. Und die Erde war wüst und leer, und Finsternis war über der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. So groß und herrlich der erste Vers wirkt, so ernüchternd und erschreckend wirkt der Beginn des zweiten Verses. Mit 4 Merkmalen wird die Erde hier beschrieben. Wüst, hebräisch Tohu, leer, hebräisch Bohu, und Finsternis und Tiefe. Abgrundtiefe, Wasserflut heißt das eigentlich, Tiefe. Wenn man die Begrifflichkeit von den Bandbreiten der Übersetzungen her etwas nutzen möchte, dann könnte man das so beschreiben: und die Erde war wüst, leer, leblos, grausig, chaotisch, und eine unheimliche Finsternis war über der abgrundtiefen, tosenden Wasserflut. Das ist alles das, was in diesen Begriffen drin steckt. Lasst das mal auf euch wirken. Wie grausig, wie finster, wie chaotisch hier die Erde beschrieben wird. Und dieser unheimliche und chaotische Charakter der Erde führt nun zu der Frage: beschreibt Vers 2 die Erde so, wie Gott sie in Vers 1 erschaffen hat? Ist die Erde so, wie sie in Vers 2 beschrieben wird, aus Gottes Hand hervorgegangen? Ich könnte euch jetzt einfach sagen ja oder nein, aber ich möchte es euch ein bisschen begründen, denn mir ist es immer wichtig, dass wir selber an der Bibel arbeiten und mündig werden und prüfen können und nachvollziehen können und nicht nur sagen, es hat aber der gesagt, wird schon stimmen. Ja, selber an der Bibel. Und deshalb mache ich mir die Mühe und nehme euch mit, die 3 Aspekte, die mir bei dieser Frage wichtig geworden sind, mit euch kurz zu betrachten. Zuerst frage ich mich, wie sieht eigentlich an dieser Stelle der sprachliche Befund im Hebräischen aus? Was steht hier eigentlich? Meistens wird ja übersetzt: und die Erde war wüst und leer. Für wahr steht hier im Hebräischen Haya. Haya, das ist das Wort für sein, werden, geschehen. Und nun ist es faszinierend, dass dieser Begriff Haya im Hebräischen nicht benutzt wird, wenn die bloße Existenz einer Sache oder Person ausgedrückt werden soll. Wenn irgendetwas nur da ist, dann steht im Hebräischen nicht Haya. Wenn es also nur ausgedrückt werden soll, die Erde ist wüst und leer, als Faktum ist eben so, dann würde im Hebräischen einfach nur stehen: und die Erde wüst und leer. Und man müsste jetzt im Hebräischen denken, dieses war wüst und leer ergänzen. Aber hier ja würde da nicht stehen, wenn nur die bloße Existenz ausgedrückt werden sollte. Hier in Vers 2 steht aber dieses hebräische Wort Haya, sein, werden, geschehen. Und dadurch, dass dieses Wort hier benutzt und nicht einfach nur weggelassen wird, wird deutlich, hier soll mehr als nur die bloße Existenz ausgedrückt werden. Hier soll ein bestimmtes Geschehen sprachlich betont werden. Hier ist nicht nur etwas, sondern hier geschieht etwas. Sprachlich wäre es also korrekt zu übersetzen, und die Erde wurde wüst und leer. Damit wäre Vers 2 als Ergebnis eines zwischen Vers 1 und Vers 2 liegenden göttlichen Eingreifens zu verstehen. Also zwischen Vers 1 und Vers 2 ist etwas geschehen. Das war der sprachliche Befund, der Grundsatz Schrift durch Schrift auszulegen. Soll der zweite Aspekt sein, mit dem wir an diese Stelle rangehen. Schauen wir, wo kommt denn dieser Begriff Tohu wa Bohu in der Bibel noch vor? Nur noch an zwei Stellen. In Jesaja 34, Vers 11 und in Jeremia 4, Vers 23. Und wenn ihr diese Stellen lest, werdet ihr feststellen, in beiden Fällen wird der Ausdruck Tohu wa Bohu als Beschreibung eines Zustandes nach dem göttlichen Gericht gebraucht. In beiden Fällen. Und auch die Begriffe Finsternis und tosende Wasserflut deuten auf den Zustand der Gottesferne und des göttlichen Gerichtes. Schrift durch Schrift. Und der dritte Aspekt, wie ist das eigentlich mit Gottes Wesen? Die Bibel sagt in 1. Johannes 1, Vers 5, Gott ist Licht und gar keine Finsternis ist in ihm. Wie sollte da etwas aus Gott herausgetreten sein, das den Charakter von Wüste und Leere, von Finsternis und Chaos trägt? Gottes Schaffen ist doch eine Verkörperung seiner Gedanken, eine Verkörperung dessen, was in ihm ist. Etwas, das vorher in Gott war, wird durch den Schöpfungsakt verkörpert. Und ein Gott, der nicht chaotisch denkt, der schafft auch nichts Chaotisches. Wüste, Leere, Finsternis und Chaos können deshalb aus meiner Sicht unmöglich die stoffliche Verkörperung eines Gottes sein, dessen Wesen Liebe, Licht und Leben ist. Also für mich aufgrund dieser drei Aspekte steht fest, zwischen Vers 1 und Vers 2 ist etwas passiert. Hier hat ein göttliches Gericht stattgefunden. Vers 2 beschreibt die Erde im Zustand nach einem Gottesgericht. Und die Erde wurde wüst und leer. Was hier in 1. Mose 1, Vers 2 nur sprachlich angedeutet wird, weil hier eben die Erde im Fokus steht und nicht die ganzen Hintergründe, das betrifft ein Geschehen in der unsichtbaren Welt, das man den Sündenfall Satans nennen könnte. Wir lesen in symbolisch verschlüsselter Sprache davon in Jesaja 14, 12 bis 15 und Hesekiel 28, 12 bis 17. Hier spricht die Bibel von einem König von Babel und vom König von Tyros. Aber während sie über diese beiden irdischen Herrscher spricht, merken wir, die Aussagen, die hier getroffen werden, weisen weit über Menschen hinaus. Anhand dieser beiden soll als Typus auf Satan ein Geschehen beschrieben und offenbart werden in der Bibel, das in der unsichtbaren Welt stattgefunden hat. Diese beiden Könige sind als Typus auf Satan hier genannt. Satan wollte sich gleich machen dem Höchsten. Wir lesen in Jesaja 14, Vers 14, wie er zitiert wird mit dem Satz: Ich will hinaufsteigen und mich gleich machen dem Höchsten. Das war der innerste Antrieb in Satan. Hochmut ist die Ursünde schlechthin. Und mit diesem Hochmutsvirus, ich will mich gleich machen dem Höchsten, tritt er im Paradies an den Menschen heran und sagt ihm: Ihr werdet sein wie Gott. Da ist die Linie. Dieser Hochmutsvirus im Teufel, den implantiert er jetzt in den Menschen. Sein wie Gott, das ist der Antrieb Satans und das ist auch der Antrieb im Menschen. Sich selbst zu Gott machen. Ich kann das nicht ausführen, aber wenn ihr seht, was heute abläuft, Medizin, die Frage Euthanasie, die Frage Abtreibung, die Frage, sind wir eigentlich Mann und Frau von Geburt an oder werden wir das irgendwie und können wir daran was ändern und. All diese Fragen stammen alle aus derselben Quelle, aus dem ich will sein wie Gott. Ich nehme nichts mehr von Gott hin als vorgegeben, sondern will es selber ändern nach meinem Gutdünken. Und das Gericht, das drückt Gott dann in Jesaja 14, Vers 12 in den Worten aus: Wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzstern, Luzifer, Sohn der Morgenröte? Satan ist tief gefallen, weil er sich überhoben hat. Und in diesen Fall Satans, in das Gericht Satans, wird jetzt die Erde als dem Satan übergebener Herrschaftsbereich mit hineingezogen, so wie die Schöpfung später ja auch in den Fall und das Gericht Adams mit hineingezogen wurde. Und so, durch dieses Gericht über Satan, wurde die Erde als sein Fürstentum ein Tohu Wabohu, wüst und leer. Bei dem Schöpfungsbericht ab Vers 3 handelt es sich also eigentlich um ein Wiederherstellungshandeln Gottes. Gott ordnet das durch Sünde und Gericht entstandene Chaos neu. Er macht es lebendig und fruchtbar. Vom Chaos zum Kosmos, das ist das Programm Gottes. Vom Chaos zum Kosmos. Könnte auch ein Motto in der Hasenheide sein, dachte ich heute Morgen. Vom Chaos zum Kosmos, das Gott bei. Und damit wird uns eine zusätzliche Verständnisebene eröffnet. Was Gott hier in 1. Mose 1 tut, das gilt eben nicht nur für die Vergangenheit, das ist nicht nur abgeschlossen. Sondern nach denselben Grundprinzipien handelt Gott auch heute und morgen an mir und dir und seiner ganzen gefallenen Schöpfung. Auch unsere Welt ist ein schlichtes Chaos. Und im Rahmen der Heilsgeschichte tut Gott genau das, was er am Anfang tat. Er ordnet das durch Sünde und Gericht entstandene Chaos neu, macht es lebendig und fruchtbar. Und hier wird der Schöpfungsbericht zu einem Modell. Einmal zu einem Modell für unser Leben und zum Zweiten ein Modell für die universelle Neuschöpfung Gottes. Denn das Heilsprogramm Gottes lautet: Neuschöpfung, Neuschöpfung. Die Urgeschichte beginnt mit der Erschaffung von Himmel und Erde. Und das Heilsprogramm Gottes heute lautet Neuschöpfung. Und diese Neuschöpfung, die macht Gott ganz genau wie damals in 1. Mose 1. Nicht so mit einem Klacks, zack, jetzt ist alles neu. Ich frage mich immer: Herr, warum brauchst du dafür 6 Tage? Also heute wird ja diskutiert, waren das 24-Stunden-Tage, war ein Tag 1000 Jahre, waren das Jahr Millionen, könnt ihr alles sehen, wie ihr wollt. In der Reformation haben die, anders als bei uns, nicht um die Frage gestritten, ob es sich hier um Millionen- oder 24-Stunden-Tage handelt, sondern die haben darüber gestritten, warum braucht Gott überhaupt 6 Tage? Warum braucht Gott überhaupt 6 Tage? Das war das Problem der Reformation. Wir sind ja schon weiter. Na logisch, wenn Gott so machen könnte, warum braucht er 6 Tage? Das ist das Wunder und die Frage, dass Gott 6 Tage braucht und nicht, dass er es in 6 Tagen geschafft hat. Aber warum überhaupt? Weil Gott das, was er tut, in bestimmten Ordnungen, in bestimmten Etappen tut. Und weil dieser Schöpfungsbericht als Modell für das Heilshandeln und Wiederherstellungshandeln Gottes universell in unserem Leben und in seiner ganzen Schöpfung das widerspiegelt, dass Gott durch die Äonen, durch die Zeitalter hindurch in verschiedenen Etappen und Schritten sein Heil immer mehr ausweitet. Und das wird hier deutlich. Schritt für Schritt vom Chaos zum Kosmos. Und in der Heilsgeschichte, da beginnt dieses neuschöpfende Handeln Gottes, wo? In der Gemeinde. In der neutestamentlichen Gemeinde, bei dir und bei mir. Da beginnt die Neuschöpfung Gottes. Und münden tut sie nach Offenbarung 21 in einen neuen Himmel und eine neue Erde, wo weder Tod noch Schmerz, weder Leid noch Tränen, noch keine tosende Wasserflucht und keine Nacht mehr sein wird. Offenbarung 21 als Neuschöpfung steht in ganz auffälligem Kontrast zur Urgeschichte. Und da wird ausgedrückt, hier in dieser Neuschöpfung wird es all das Dunkle und Finstere und Schmerzvolle nicht mehr geben. Die Grundprinzipien der Schöpfung aus 1. Mose 1 entsprechen also auch den Grundprinzipien der Neuschöpfung, sowohl in individueller als auch in universeller Hinsicht. Es gibt eine Neuschöpfung des Einzelnen und eine Neuschöpfung des ganzen Kosmos. Wenn wir diesen Grundprinzipien des göttlichen Schöpfungshandelns jetzt noch kurz nachgehen, dann lesen wir von 3 Dingen, die Gott zur Wiederherstellung der gefallenen Erde getan hat. 3 Dinge. Gott schuf, Gott sprach und Gott schied. Gott schuf, Gott sprach und Gott schied. So war es im Anfang und so ist es auch in der Neuschöpfung. Eben auch bei unserer ganz persönlichen Neuschöpfung. Gott schafft etwas völlig Neues, Gott spricht in unser Leben und Gott vollzieht Scheidungen in unserem Leben. Und das ist der göttliche Weg vom Chaos zum Kosmos, vom Wüst und Leer des Vers 2 bis zum sehr gut des Vers 31. Gott schuf. Das hebräische Wort für schaffen ist bara, bara. Und Subjekt dieses Verbs bara ist immer Gott, niemals ein Mensch oder ein anderes Wesen. Schaffen im Sinne von bara kann allein Gott. Und bara bezeichnet ein voraussetzungsloses Schaffen Gottes aus dem Nichts, voraussetzungslos. Gott schafft etwas qualitativ völlig Neues. Und dieser Begriff bara wird im Schöpfungsbericht an 3 entscheidenden Weichenstellen gebraucht. In Vers 1 bei der Erschaffung von Himmel und Erde, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde, bara. Dann bei der Tierwelt in Vers 21, wo seelisches Leben erschaffen wird. Die Tiere haben eine Seele, Vers 30, lest es nach, wenn ihr es nicht glaubt. Und in Vers 27, wo der Mensch erschaffen wird und Gott schuf den Menschen in seinem Bilde, bara. Es gibt noch andere Begriffe, die für das Schöpfungshandeln Gottes gebraucht werden. Yasar und Azar möchte ich jetzt nicht weiter ausführen, das sind immer Begriffe, die sich gestalterisch mit etwas befassen, was schon da ist und was jetzt gestaltet wird. Aber Bara meint, hier ist nichts. Und hier wird voraussetzungslos etwas völlig Neues geschaffen. Und im Schöpfungsbericht sehen wir, dass in diesen drei Weichenstellungen Materie, seelisches Leben und geistiges Leben jeweils dieser Begriff Bara gebraucht wird. Also bei jedem Qualitätssprung des Lebens steht Bara. Hier ist also von keiner allmählichen Höherentwicklung, sondern von einem göttlichen Erschaffen aus dem Nichts die Rede. Die leibliche Seite des Menschen, die konnte gebildet werden aus vorhandenem Erdboden. Aber seine geistige Seite als Ebenbild Gottes, die war ein göttliches Schaffen aus dem Nichts, Bara. Und dieses Schaffen Gottes zieht sich durch die ganze Bibel. In Jesaja 43, Vers 1 wird dieses Wort auf Israel hin angewendet, dass Gott Israel, Bara, schafft. Es wird auf die Gemeinde angewandt, in Epheser 2, Vers 10 mit dem neutestamentlichen Wort Ktizo, das ist die neutestamentliche griechische Entsprechung für Bara. Und es wird in Jesaja 65, Vers 17 auf die neuen Himmel und die neuen Erde angewandt, die Gott erschaffen wird. Überall heißt es hier Bara, Gottes voraussetzungsloses Erschaffen von etwas völlig Neuem. Ja, und wie ist das bei uns? 2. Korinther 5, Vers 17. Daher, wenn jemand in Christus ist, da ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Das heißt, in dieses große Geschehen der Neuschöpfung ist jeder Einzelne von uns mit hineingenommen. Jeder, der Jesus Christus als seinen Herrn in sein Leben aufnimmt, der wird von oben her durch den Heiligen Geist neu gezeugt und ist damit Teil der Neuschöpfung Gottes. Also auch hier geht es um einen göttlichen Schöpfungsakt. Gott legt sein Wesen, seinen Geist in uns hinein und schafft in uns einen neuen Menschen, die Neuschöpfung. Also zum Kind Gottes wird man nicht durch Höherentwicklung, durch ethische Anstrengungen, durch sittliche Verfeinerungen und durch moralische Aufrüstung. All das hilft nicht. Gott geht es nicht um Renovierungsarbeiten an unserem alten Sein, sondern Gott möchte etwas völlig Neues schaffen. Gott renoviert nicht. Er schafft etwas völlig Neues. Neuschöpfung. Und die Frage an jeden von uns: Bist du schon so eine Neuschöpfung Gottes? Oder bist du noch dabei, kräftig zu renovieren, um dich aufzupäppeln vor diesem Gott? Bist du Neuschöpfung? Hast du den Geist bekommen? Bist du Kind Gottes? Oder noch auf dem Versuch, dich ethisch höher zu entwickeln? Woran hakt es bei dir? Ist es der Stolz? Ich denke, die meisten Dinge in unserem Leben haben etwas mit Stolz zu tun. Martin Luther hat einmal gesagt, Gottes Natur ist es, dass er aus nichts etwas macht. Darum, wer noch nicht nichts ist, aus dem kann Gott auch nichts machen. Das ist der Punkt. Das Zweite, Gott sprach. 10-mal heißt es in 1. Mose 1, und Gott sprach. 10-mal. Das ist natürlich augenfällig die Verbindung zu den 10 Worten, den 10 Geboten. 10 Schöpfungsworte und 10 Gebote. 10. Wir erkennen hier 10-mal die äußere Erneuerung und 10-mal die innere Erneuerung. Schöpfung und Neuschöpfung. Leben vom Wort Gottes. Was ist die erste Wirkung dieses göttlichen Redens? Es werde Licht. Und es ward Licht. Das ist das Erste, was durch Gottes Reden entstanden ist. Licht, Licht! Erleuchtung ist der erste Schritt zur Erlösung. Unser verfinsternes Denken wird erleuchtet. Der Selbstbetrug unseres Lebens muss weichen im Licht. Und wir können das Chaos unseres Lebens in diesem Licht endlich als Chaos erkennen, so wie es ist, und hören auf, es uns schön zu reden und es zu verdrängen. Licht, Licht. Wir erkennen uns selbst und wir erkennen Gott. Gottes Wort schafft Selbsterkenntnis und Gottes Erkenntnis. Und damit fängt das neue Leben an. Ohne das geht's nicht. Und das Dritte, und Gott schied. Gott schied das Licht von der Finsternis, Vers 4. Gott schied das Wasser oberhalb der Wölbung von dem Wasser unterhalb der Wölbung, Vers 7. Und Vers 14, Gott sprach, es sollen Lichter an der Wölbung des Himmels sein, um zu scheiden zwischen Tag und Nacht. Gott schied. Die Scheidung von Licht und Finsternis, von oben und unten, von Fleisch und Geist, ist die Voraussetzung, wesentliches Lebensprinzip, auch im Rahmen der Neuschöpfung. Alles, was Gott beleben und erfüllen will, gehen Prozesse der Scheidung voraus. Und diese Prozesse der Scheidung nennen wir Entscheidungsprozesse. Genau darum geht's. Prozesse der Scheidung in unserem Leben sind Entscheidungsprozesse. Und Scheidungen haben etwas zu tun mit Entscheidungen, die wir treffen. Hebräer 4, Vers 12, das Wort Gottes ist lebendig, wirksam, schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist. Unsere Gefühle, unser Chaos und der Geist, das muss geschieden werden, dass es klar wird. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Johannes 3, Vers 6, hier spricht Jesus von der Scheidung zwischen Fleisch und Geist. Es gibt so viel frommes Fleisch. Scheidung zwischen Fleisch und Geist. Und das Dritte, 2. Korinther 6, Vers 14. Seid nicht fremdartig zusammengejocht mit Ungläubigen. Die Scheidung zwischen Gläubigen und Ungläubigen. Und nur durch die göttlichen Scheidungen in 1. Mose 1 wurde der Raum für die Entwicklung des Lebens geschaffen. Wenn Gott diese Scheidungen nicht vollzogen hätte, dann wären Tag und Nacht und die Wasser und die Erde und die Himmel, das wäre alles ein Mischmasch geblieben. Da hätte kein Lebensraum entstehen können, kein Leben sich entfalten können. Und Satan liebt das Mischmasch. Alles zusammen, einen großen Eintopf. Von allem ein bisschen und jeder hat ein bisschen Wahrheit. Gott sagt, nein. Licht und Finsternis, oben und unten, Fleisch und Geist, das muss geschieden werden. Und nur dann ist der Raum da, wo sich das Leben entfalten kann. Und deshalb gilt auch für uns, wo wir die nötigen Scheidungen in unserem Leben ausweichen, nehmen wir dem geistlichen Leben in uns den Raum zum Wachsen und Werden. Ich habe den Eindruck, als wenn jeder von uns eigentlich immer nur aktuell eine einzige Sache hat, wo Gott dran ist und wo er spricht, eins fehlt dir. An der Stelle entscheide dich, scheide dich, damit mein Leben Raum gewinnt in dir. Und solange wir an der Stelle blocken und uns verweigern, treten wir auf der Stelle, bleibt unser Leben ein Chaos. Gott schuf, Gott sprach, Gott schied. Und das alles mit dem Ziel, das Gott von Anfang an hatte und bis zum Ende weiterverfolgt. Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bilde Gottes schuf er ihn. Darum geht's. Dass jeder einzelne von uns zu einem Menschen wird, nach dem Bild Gottes. Das Ziel hatte Gott von Anbeginn an. Und das hat er nie aus den Augen verloren. Und dabei bleibt's. Menschen zu werden nach dem Bilde Gottes. Dass nicht die Sünde, der Satan, die Ichhaftigkeit, die Ausschweifung, das Lustprinzip und unser ganzes Bild prägt, sondern er, sein Wesen, seine Liebe, sein Licht. Menschen im Bilde Gottes, dazu möchte Gott jeden Einzelnen von uns machen. Ja, und unsere Antwort, ich habe gedacht, als ich da am Ende war, ach Herr, hier hast du das Chaos meines Lebens. Schaffe daraus etwas Neues. Wenn das in unserem Herzen zum Gebet wird, Herr, hier hast du das Chaos meines Lebens. Schaffe daraus etwas Neues. Dann fängt was ganz Wunderbares an. Dann wirst du Neuschöpfung. Amen. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, was sollen wir sagen? Wirke das doch bitte in jedem Einzelnen von uns, dass die Herrlichkeit deines neuschöpfenden und wiederherstellenden Handelns, was wir hier in 1. Mose 1 sehen, dass das im Leben von jedem Einzelnen von uns geschehen darf. Herr, bitte, nimm unser Chaos, nimm unser Leben und mach du uns zu Menschen, nach deinem Bild. Hier hast du uns, Herr. Tu, was du willst.